Aber genau, anfangen würden wir jetzt mal mit Martin zur Rolle der Bundeswehr im Inland. Also genau, da passiert ja dieses Jahr auch einiges. Das ist ja einer der größten Inlandseinsätze in 65 Jahren Bundeswehrgeschichte. Was passiert da denn gerade?
Genau, die Bundeswehr ist aktuell mit einem sogenannten Kontingent Hilfeleistung Corona mit 20.000 Soldatinnen sozusagen in Bereitschaft. Von diesen 20.000 Soldatinnen, die für Einsätze im Rahmen der Corona-Bekämpfung in Deutschland zur Verfügung stehen, sind über 5.000 aktuell tatsächlich im Einsatz. Was das heißt, kommen wir gleich noch drauf. Und knappe 15.000 stehen in Bereitschaft. Das heißt, die können innerhalb von zwischen 12 Stunden und einer knappen Woche abgerufen werden, wenn es weitere Aufgaben geben sollte. Ein aktueller Schwerpunkt ist der Einsatz von Soldatinnen in Gesundheitsämtern, aber auch in Teststationen und an weiteren Stellen. Und aktuell plant die Bundeswehr ganz aktiv für den Fall, dass ein Impfstoff verfügbar ist und will auch da eine entscheidende Rolle übernehmen. Ich würde aber, bevor wir da auf die aktuelle Situation weiter eingehen, nochmal kurz springen. Du hattest es schon angesprochen, Alex. Die Bundeswehr hat gerade 65. Geburtstag gefeiert. Und auch in der Geschichte der Bundeswehr ist es nicht das erste Mal jetzt vorgekommen, dass Katastrophensituationen genutzt werden, um aktiv zu werden, um sich auszubreiten und um weiteren Raum zu greifen, sich weitere Kompetenzen anzueignen. Also die Bundeswehr ist wie viele staatliche Armeen Akteur, die im Prinzip sich permanent auf Katastrophensituationen vorbereiten und genau für sowas bereitstehen. Der erste Katastropheneinsatz im weiteren Sinne und auch der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr ist tatsächlich nicht in den 90er Jahren passiert und auch nicht in den 80er Jahren, sondern 1960 gab es in Agadir in Algerien ein Erdbeben und da wurden gut 100 Soldaten nach Algerien geschickt von der Bundeswehr, um dort in der Erdbebenhilfe aktiv zu werden. 1960 bereits. Und seitdem sind Dutzende dieser Einsätze im Ausland passiert, noch lange bevor die Bundeswehr das erste Mal als bewaffnete Armee in Auslandseinsätze gegangen ist. Dann 1962, das ist im letzten Panel schon kurz angeklungen, gibt es eine Sturmflut in Hamburg, massive Überflutungen der ganzen Stadt, diverse Tote, eine Katastrophensituation ist in dem Fall nicht in Frage zu stellen. Und die Bundeswehr nutzt aber auch diese Situation. Helmut Schmidt, damals noch aufstrebender Innensenator in Hamburg, setzt sich über die Verfassung hinweg, die zu diesem Zeitpunkt Inlandseinsätze kategorisch verbietet und aktiviert die Bundeswehr. Zwischenzeitlich sind 45.000 Soldaten in Hamburg eingesetzt, um Leute aus ihren Häusern zu holen und so weiter und so fort. Und Helmut Schmidt gibt es später in einem Interview zu, dass es ein bewusster Verfassungsbruch war, die Bundeswehr da einzusetzen. Und nicht nur, dass es das erste Mal ist, dass die Bundeswehr aktiv im Inland eingesetzt wird, sondern es war auch ein Punkt in der Legitimation der Bundeswehr überhaupt. Die stand in den ersten Jahren durchaus noch in breiteren Teilen der Bevölkerung in der Kritik. Es war die Frage, braucht es überhaupt eine neue deutsche Armee? Führt uns das in einen dritten Weltkrieg? Ist das nicht eine weitere Bedrohung für den Frieden, den die Leute gerade angefangen hatten, lieb zu gewinnen? Und dieser Einsatz in Hamburg wurde massiv propagandistisch genutzt, um zu sagen, nein, wir sind da, wir stehen bereit für die Bevölkerung, um euch zu helfen. Und relevante Teile der Bevölkerung haben sich dann sozusagen der Bundeswehr zugewendet, weil sie gesehen haben, dass die quasi auch andere Dinge tun können als Krieg führen. Und 1968 wurde dann mit den Notstandsgesetzen eben legale Wege geschaffen im Grundgesetz, um die Bundeswehr im Inland einsetzen zu können. Der sogenannte Katastrophennotstand, der die Katastrophenhilfe der Bundeswehr ermöglicht, wurde ins Grundgesetz geschrieben. Und das wurde dann kontinuierlich bei Flut, bei Waldbränden, bei extremen Schneefällen, Stürmen und ähnlichem genutzt, aber in den Jahrzehnten nach 68 erstmal noch relativ zurückhaltend und hat sich dann Stück für Stück immer weiter ausgeweitet. Ein weiterer Rieseneinsatz war 1997 beim Oder-Hochwasser, wo 30.000 Soldaten mobilisiert wurden. Das erwähne ich deswegen, weil das auch ein relevanter Schritt war, um die Einbindung der Bundeswehr in Ostdeutschland nochmal propagandistisch zu unterfüttern, dass auch die neu dazugekommenen Bundesbürger in Ostdeutschland sozusagen einen Moment hatten, wo sie die Armee als ihre Armee begreifen können. Weitere Ausweitungen der Bundeswehr im Inland haben infolge von 2001, von den Terroranschlägen am 11. September stattgefunden. Es gab massive Debatten und tatsächlich auch Verschärfungen von Rechten, von Geheimdiensten, von Polizei und kontinuierlich eine Debatte, ob die Bundeswehr nicht in der Terrorbekämpfung im Inland eingesetzt werden könnte. Die CDU versucht schon vorher, aber seitdem immer wieder eine Verfassungsänderung in dem Bereich durchzubekommen. Zuletzt 2016 ist damit bis jetzt gescheitert und dementsprechend läuft es dann aber auf unteren Ebenen, wo die Versuche gemacht werden, die Kompetenzen der Bundeswehr auszuweiten. Genau, so viel zu dem historischen Teil und wie die Bundeswehr versucht, sich da festzusetzen.
Ja, da passiert ja auch die letzten Jahre einiges. Also ich war letztes Jahr auch bei der BW-Tex-Übung, wo der Inlandseinsatz trainiert wurde. Das war ziemlich gruselig. Aber jetzt im Corona-Jahr 2020, was macht die Bundeswehr denn aktuell genau da?
Bevor ich darauf komme, was jetzt gerade ganz aktuell passiert, würde ich im Januar 2020 einsteigen. Weitestgehend unbekannt hat nämlich da die Aktivität der Bundeswehr im Rahmen der Corona-Pandemie begonnen. Im Januar 2020 gab es in München rund um den Automobilzulieferer Webasto ein erstes Corona-Cluster und die ersten Tests mit positiven Ergebnissen auf das Coronavirus in Deutschland wurden von einem Bundeswehrlabor in München durchgeführt, was für die Erkennung von biologischen und chemischen Waffen zuständig ist. Die Bundeswehr hat dann sofort angefangen, ihre Strukturen hochzufahren, ist im Februar eingesetzt gewesen, um deutsche und europäische Bürger aus verschiedensten Ländern dieser Welt zurückzufliegen. Und hat unter anderem auch für die Menschen, die aus Wuhan, aus China zurückgeflogen wurden, eine Kaserne eingerichtet, um die Menschen da in Quarantäne zu schicken. Hat begonnen im Frühjahr mit ihre Strukturen zu nutzen für die Beschaffung, den Transport, die Lagerung und Logistik von Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln und weiteren Medizinprodukten, die da dringend benötigt wurden. Auch da ist die Bundeswehr massiv eingestiegen. Im März hat die Bundeswehr sich dann eher erstmal ein bisschen zurückgezogen, hat sich darauf konzentriert, die eigenen internen Strukturen zu reorganisieren und sich an die Bedingungen von einer Pandemie anzupassen. Auch Soldatinnen und Soldaten wurden ins Homeoffice oder in den Schichtdienst geschickt. Kasernen waren zwischenzeitlich geschlossen, weil auch da Corona-Ausbrüche zu verzeichnen waren. Und in den April rein hat sich das Ganze dann aber für die Bundeswehr stabilisiert. Sie haben diese neuen Strukturen aufgebaut und haben Anfang April sich bereit gemeldet, dass sie 15.000 Soldaten und Soldatinnen in Bereitschaft haben, um im Rahmen der Corona-Pandemie im Inland eingesetzt zu werden, haben da auch neue Führungsstrukturen aufgebaut, haben quasi Kommandos der Kampftruppe hergenommen, um diesen Inlandseinsatz zu führen. In Baden-Württemberg beispielsweise ist der Divisionsstab der 10. Panzerdivision des Heeres dafür zuständig, jetzt diese Inlandseinsätze zu führen. Und sie haben mit verschiedensten Aktivitäten begonnen, dem Aufbau und dem Betrieb von Teststationen, wo Bürgerinnen und Bürger getestet werden können, von Fieberambulanzen, wo Menschen mit unklaren Symptomen hingehen können. Die Bundeswehr war beteiligt am Aufbau von sogenannten Notkliniken, zum Beispiel in Messehallen oder Veranstaltungszentren. Es wurde sehr begrenzt, aber auch Personal und Material für zivile Krankenhäuser abgestellt. Die Bundeswehrkrankenhäuser wurden aktiviert, um Corona-Patientinnen aufzunehmen. An verschiedenen Stellen wurde Personal der Bundeswehr auch in Pflegeheimen und in Geflüchtetenunterkünften eingesetzt. In Bayern zum Beispiel wurden Panzersoldaten in ein Pflegeheim geschickt, um da zu wischen, Essen auszufahren und andere Aktivitäten zu übernehmen. Wie gesagt, als Essensausgabe und mit anderen Hilfstätigkeiten auch in Geflüchtetenheimen, die teilweise komplett kollektiv mit mehreren hundert Leuten in Quarantäne versetzt wurden, anders als das sonst irgendwo in der Bevölkerung durchsetzbar wäre, waren Soldatinnen im Einsatz. Und seit Mitte April tatsächlich bereits ist die Bundeswehr in den ersten Gesundheitsämtern in Brandenburg aktiv. Also das ist auch nichts, was erst im Herbst begonnen hat, sondern seit dem Frühjahr, seit April wird die Bundeswehr in Gesundheitsämtern eingesetzt. Und über den Sommer hat dann auch ein Wechsel stattgefunden, also raus aus der Akuthilfe in der Betreuung, Pflege, Versorgung von Infizierten und Kranken hin zur Kontaktnachverfolgung und zur Unterstützung in den Gesundheitsämtern. Im Oktober, als die Debatte anlief, wie man jetzt mit dieser sogenannten zweiten Welle umgehen würde, hat Kanzlerin Merkel auf verschiedenen Gipfeln die Aktivitäten der Bundeswehr in den Gesundheitsämtern zu einem zentralen Moment der Eindämmungsstrategie erklärt. Und so sind mittlerweile 4.000 Soldatinnen und Soldaten in 300 der insgesamt 367 Gesundheitsämter eingesetzt. Also in der Großteil der zivilen Gesundheitsämter sitzen mittlerweile Soldatinnen und Soldaten mit und sind an der Kontaktverfolgung beteiligt. Zudem betreibt die Bundeswehr weiter Teststationen, vor allem für Reiserückkehrer, auch wenn das seit den Sommerferien abgenommen hat. Ist vereinzelt wieder aktuell in Altenheimen und Krankenhäusern im Einsatz und weiterhin mit der Lagerung und Logistik rund um die Verteilung von Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln und Ähnlichem beteiligt. Das ist so das Spektrum, was die Bundeswehr gerade an Aufgaben abdeckt.
Okay, da bleibt ja irgendwie auch die Frage, warum muss das überhaupt jetzt die Bundeswehr machen? Also wir als AntimilitaristInnen würden ja vielleicht auch sagen, naja, das könnte ja auch jeder andere machen. Also zum Beispiel du oder ich oder irgendwelche Studierende, die vielleicht sowieso ihre Nebenjobs verloren haben. Aber was gibt es denn da für Gründe, warum denn da die Bundeswehr dann eingesetzt wird? Wie kommt es da dazu?
Ich würde es in zwei Ebenen aufteilen, was für Gründe die Bundeswehr selber dafür hat, sich da aktiv ins Spiel zu bringen und andererseits, was Politik und Verwaltung da für Argumente, Gründe haben, warum sie auf die Bundeswehr zurückgreifen. Und ein ganz entscheidender Punkt, das ist jetzt alles nicht, um das gut zu reden, sondern was für Argumente da gebracht werden und was für Strukturen es gibt, die das sozusagen begünstigen, ist, dass Gesundheitsämter, Krankenhäuser, der zivile Katastrophenschutz und weitere Teile der öffentlichen Verwaltung aktuell einfach unterfinanziert sind, viele dieser Bereiche an Personalmangel leiden und deswegen in Situationen von einer höheren Auslastung es irgendeine Form von Lückenfüller braucht. Und zudem ist ja eigentlich angesagt wäre, dass sozusagen die zivilen Ebenen sich erstmal selber aushelfen würden. Wenn allerdings aus der zivilen Verwaltung, aber auch zum Beispiel Lehrkräfte oder Polizistinnen jetzt in die Gesundheitsämter verschoben werden würden, reißt es Lücken an den anderen Stellen dieser Verwaltung. Also in Niedersachsen gibt es das Beispiel, da werden Finanzbeamte in den Gesundheitsämtern eingesetzt. Das ist durchaus möglich und auch Praxis und auch näher liegend als Soldatinnen herzunehmen. Ein Kfz-Mechaniker in Bundeswehruniform ist möglicherweise einfach deutlich schlechter qualifiziert als irgendwelche Leute, die eh mit Verwaltungsaufgaben betreut sind. Aber der Vorteil in diesem Fall ist tatsächlich, dass Soldatinnen in großen, straff organisierten Gruppen und zum Teil kurzfristig abrufbar sind. Sie können per Befehl eingesetzt werden, also sie müssen weniger gefragt werden als Zivilistin. Und sie entlasten damit die zivilen Verwaltungen, indem sie dahin geschickt werden. Sie entlasten sie aber halt genau auf der Ebene, wo vorher die Strukturen kaputt gespart wurden oder sozusagen nicht ausreichen. Und ein Vorteil für die zivilen Verwaltungen, vor allem in den Kommunen und den Ländern, die für diese Einsätze in Katastrophensituationen oder jetzt in der Pandemie aufkommen müssen, dass die Bundeswehr größtenteils aus dem Verteidigungshaushalt des Bundes gezahlt wird. Also man kann sich da auch Kosten vom Hals halten. Und das alles sozusagen, dieser Rückgriff auf die Bundeswehr, verursacht, wenn überhaupt, Kosten im Akutfall, aber keine dauerhaften Kosten, die getragen werden müssten, um die Ämter vernünftig auszufinanzieren, den Katastrophenschutz vernünftig auszufinanzieren. Und damit ist aber die Krux, dass wenn man die Bundeswehr immer wieder hernimmt in diesen Situationen, es auch gar keinen Anreiz gibt, die zivilen Strukturen entsprechend aufzubauen, auszustatten, auszufinanzieren, weil man halt in diesen Akutfällen immer wieder auf die Bundeswehr zurückgreifen kann. Zudem ist es so, dass in vermeintlichen oder realen Katastrophensituationen Politikerinnen dazu tendieren, sich als starke Männer, starke Frauen zu präsentieren. Und dann Soldatinnen einzusetzen, ist einmal ein Signal an die Bevölkerung, die Situation ist ernst, wir müssen jetzt irgendwie die Armee hernehmen, und andererseits auch ein Signal von, wir sind stark, wir tun was, wir nutzen alle staatlichen Mittel, die wir hernehmen können, um dieser Situation zu begegnen. Also auch eine Form von einem autoritären Machtmoment, sich da darzustellen. Auch dafür kann die Bundeswehr genutzt werden, und am Ende verschleiert aber all dieser Einsatz die Versäumnisse, die im zivilen Bereich passiert sind, und genau, widerspricht im Prinzip dem, langfristig in andere zivile Strukturen zu investieren. Also das wäre ein zentraler Kritikpunkt aus antimilitaristischer Sicht dann. Und aus Sicht der Bundeswehr ist es so, dass einmal jede Form von Einsatz ein Test der eigenen Strukturen und Fähigkeiten ist, und andererseits, dass eine Plattform ist, gerade sich zu präsentieren, dieser Corona-Einsatz. Man kann sich als Helfer in Flecktarn präsentieren, man wäre für die Menschen da, die Bundeswehr hilft, und jeder Tag, in dem die Bundeswehr nicht mit Krieg, Geldverschwendung, Rüstungspannen, Rechtsextremismus und anderen Themen in den Medien steht, sondern als die freundlichen Helfer, ist ein gewonnener Tag für die Bundeswehr. Also die Bundeswehrführung hat da ein ganz massives Interesse dran, sich da auch ins Spiel zu bringen. Abseits davon, dass es noch so Motive wie den patriotischen Helfer oder ähnliches gibt. Es dient einfach ganz massiv der Akzeptanzbeschaffung der Bundeswehr, auch für ganz andere Bereiche, wie den Bereich Rüstung zum Beispiel, wo wir gleich noch drauf zurückkommen. Aber es gibt auch selbst innerhalb der Bundeswehr durchaus Kritik an diesen Maßnahmen.
Okay, und ja, du hast die Kritik ja gerade auch schon angesprochen. Also wie sieht's denn da rechtlich aus? Also das ist ja eine Frage, die sie auch, also die uns bei ihm ja auch immer wieder Leute stellen. So, dürfen die das überhaupt? Inlandseinsatz sind ja auch verfassungsrechtlich hohe Hürden gesetzt. Wie sieht's denn da aus?
Also vorweg, Inlandseinsatz der Bundeswehr ist erstmal politisch hochproblematisch und ist aus meiner Perspektive, aus der Perspektive der IMI, erstmal grundsätzlich zu kritisieren. Ist auch was, wo es eine Tradition in der Bundesrepublik gab, das als im Prinzip ein No-Go zu betrachten. Und dieses No-Go ist aber aktiv über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer weiter abgeschmolzen worden, immer weiter zurechtgestutzt worden, um die Bundeswehr dann eben doch relativ freihändig einsetzen zu können. Hatte ich schon erwähnt, seit dem Notstandsgesetz 1968 gibt es überhaupt eine rechtliche Regelung, wie die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden darf. Das ist vor allem die sogenannte Katastrophenhilfe. Da wäre der idealtypische Fall, dass ein Landkreis, ein Bundesland oder der Bund den Katastrophenfall ausruft, die eigenen Hilfskräfte aktiviert und wenn die an ihre Grenzen kommen, sozusagen die Möglichkeit hat, die Bundeswehr anzufragen, ob sie im Weiteren eingesetzt wird. Das Kommando bleibt in diesem Katastrophenfall bei den zivilen Katastrophenschutzbehörden. Also nicht bei der Armee, sondern die Armee muss sich zumindest idealtypisch den zivilen Strukturen unterordnen. Und das Ganze findet weitestgehend, es gibt da Sonderfälle, die lasse ich jetzt mal kurz beiseite, aber weitestgehend so statt, dass die Bundeswehr keine hoheitlichen Befugnisse hat. Das heißt, die dürfen keine Waffen tragen oder einsetzen, die dürfen keine Aufgaben übernehmen, die zum Beispiel der Polizei zustehen. Also die dürfen jetzt überspitzt gesagt, keine Häuser durchsuchen, die dürfen keine Menschen irgendwo durch die Gegend schicken, die dürfen keine Strafen verhängen, die dürfen im Fall von einer Flut jetzt, da ist es ein bisschen beispielhafter, dürften die Leute beiseite schicken, um einen LKW mit Sandsäcken irgendwo durchzulassen. Aber das ist im Prinzip das Limit der Zugriffsrechte auf die Bevölkerung in diesen Fällen. Und aktuell ist dieser Katastrophenfall aber nirgendwo ausgerufen, also muss es noch einen zweiten Weg geben. Das ist die sogenannte Amtshilfe. Im Artikel 35 Satz 1 im Grundgesetz ist die geregelt. Und als flapsiges Beispiel wäre Amtshilfe, wenn ein Finanzamt einem Forstamt einen Drucker ausleiht, weil die gerade dringend einen Drucker oder irgendein anderes Werkzeug bräuchten. Aber auch zum Beispiel, wenn in einem Polizeieinsatz die Feuerwehr eine Drehleiter zur Verfügung stellt, dass die Polizei in irgendein Haus reinkommen würde. Das wäre sozusagen ein Beispiel für Amtshilfe. Und da diese Amtshilfe aber für alle Behörden gilt, gilt sie sozusagen auch für die Bundeswehr, so die aktuell gängige Auslegung. Und das war aber was sehr ungewöhnlich war, die Bundeswehr so einzusetzen, bis in die 2000er Jahre, wo das im Rahmen des Aufbaus der Strukturen der zivil-militärischen Zusammenarbeit massiv ausgeweitet wurde. Und aktuell laufen alle Aktivitäten der Bundeswehr im Bereich der Corona-Pandemie über eben diese Amtshilfe. Und das Bundesministerium der Verteidigung hat zumindest formal das nochmal bekräftigt, dass es ohne hoheitliche Befugnisse geschehen würde, sich auf eine sogenannte technische Unterstützung beschränken würde. Das ist als Aussage erstmal, aber das ist in der teilweise anders. Würde ich euch am Ball von den Sicherheitsämtern berichten, was eben genau ein Fall ist, nämlich in den Sicherheitsämtern bei der Kontaktverfolgung, die telefonieren Leuten nach und rufen Leute an, um zu verkünden, dass sie ein positives Testergebnis haben, also Quarantäne begeben müssen und jeden aber in keine Verpflichteten ist eine hoheitliche Aufgabe. Steht eigentlich nur den Amtsärzten und Ärztinnen der Gesundheitsämter zu oder der unmittelbaren Vertreter, also den Soldatinnen und Soldaten, die im Bundes in den Gesundheitsämtern eingesetzt sind, eben nicht. Und das aber als praktisches System gesehen, sozusagen pragmatisch. Sollen her. Es wurde sich ein Hinterchen gebastelt. Formal halten sie diese hoheitlichen Befugnisse weiterhin nicht aus, aber sie teilen den Menschen am Telefon mit, dass sie beispielsweise ein positives Testergebnis hatten oder Kontaktpersonen in dieser oder jener Kategorie sind und verweisen sie dann im Auftrag des Gesundheitsamtes an die entsprechenden Regelungen und Verordnungen, in denen dann festgeschrieben ist, wann sich Menschen in Quarantäne zu begeben haben. Also sie sagen nicht, du bist jetzt per Gesetz verpflichtet, in Quarantäne zu gehen, sondern du gehörst dieser und jener Kategorie an und da ist das Gesetz, was darauf verweist, wer in Quarantäne gehen muss. Also im Prinzip wird es einfach komplett unterlaufen, aber formal gehen sie diesen Schritt nicht. Und das Ganze kommt eben zustande über diese Amtshilfe. Es sind über 1500 Anfragen von Bund, Ländern, Kommunen bis jetzt an die Bundeswehr gestellt worden. 1000 davon wurden genehmigt. Um die 400 laufen da gerade aktuell. Der Rest von diesen 1000 ist in Vorbereitung oder ist schon zum Beispiel im Frühjahr abgearbeitet worden. Es wurden aber auch Anfragen von den Ländern und Kommunen zurückgezogen oder auch abgelehnt. Zwei Beispiele sind in Baden-Württemberg oder in Thüringen. In Thüringen wurde beantragt, dass in einer Geflüchtetenunterkunft, wo die unter Quarantäne gesetzt wurde, Soldatinnen doch als Wach- und Sicherheitsdienst eingesetzt werden sollten. Das wurde tatsächlich vom Verteidigungsministerium wegen verfassungsrechtlichen Bedenken abgelehnt. In Baden-Württemberg noch eine Nummer härter, wurde am April 2020 vom Innenministerium und von den Polizeipräsidien angefragt, ob nicht Soldatinnen auch da zur Bewachung und Bestreifung von Geflüchtetenunterkünften einerseits und aber auch zur Durchsetzung von Quarantäneregeln, also im Prinzip mit Polizeiaufgaben zur Verfügung gestellt werden könnten. Also, da handelt es sich nicht mehr um eine Hintertür, sondern um den Versuch, mit einem Rambock durchs Tor sozusagen die Verfassung beiseite zu schieben und Soldatinnen als Ersatzpolizei einzusetzen. Auch das wurde nach längeren Diskussionen vom Verteidigungsministerium abgelehnt. Und diese Beispiele zeigen aber, wie Katastrophensituationen, auch wenn sie jetzt im Fall dieser Pandemie nicht formal als Katastrophe ausgerufen sind, von politischen Akteuren genutzt werden, um sich Maßnahmen anzueignen, die vorher illegal waren, vorher als illegitim galten und versuchen, diese zu legitimieren. Das hat jetzt in diesem konkreten Fall nicht funktioniert, aber diese Versuche werden, genau wie wir es vorhin schon gehört haben, in diesen Situationen immer wieder vorgenommen.
Naja, ein Stück weit hat es ja irgendwo doch funktioniert, muss man ja auch sagen, ne? Also vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick. Was erwartet uns da noch? Also was denkst du, wie das Ganze weitergehen wird?
Also ganz konkrete Ankündigungen gibt es schon. Uns wird die Bundeswehr in den nächsten Monaten, je nachdem, wie lange diese Pandemie noch grassiert, auch länger weiter im Einsatz erhalten bleiben. Also es gilt da weiter kritisch und wachsam aktiv zu sein. Ganz akut hat die Verteidigungsministerin am 15.11. in der ARD angekündigt, das Kontingent der Bundeswehr von 15 auf 20.000 Soldatinnen aufzustocken. Weiter ist in der Diskussion, ob Anfang 2021 das Kontingent nicht sogar auf 25.000 Soldatinnen aufgestockt werden könnte. Also die planen akut mit weiteren Einsätzen. Und ganz konkret befindet sich die Bundeswehr in der Vorbereitung im Rahmen der Auslieferung der Impfstoffe, die jetzt kommen sollen in den nächsten Monaten. Und aber auch beim Impfen selber aktiv zu werden. Für die Auslieferung würde es darum gehen, dass Bundeswehrkasernen genutzt werden sollen, um diese Impfstoffe zu lagern und Bundeswehr-LKWs dafür genutzt werden, um diese Impfstoffe an die zivilen Impfzentren auszuliefern. Zudem plant die Bundeswehr, das ist unklar, ob das sich innerhalb der 60 Impfzentren, die vom Gesundheitsministerium angekündigt wurden, befindet oder ob das eine komplett eigene Struktur ist, 26 Impfzentren von der Bundeswehr, die als erstes dafür genutzt werden sollen, dass die Soldatinnen und Zivilangestellten der Bundeswehr geimpft werden können. Also sie räumen sich da selber abseits von Krankenhauspersonal, Pflegepersonal und Risikogruppen eine eigene Priorität ein. Und wollen diese Impfzentren dann aber zur Verfügung stellen, um in Bundesländern auszuhelfen. Ein Beispiel, was genannt wurde, dass die Bundeswehr auch mobile Impfzentren aufbauen will und die zum Beispiel im ländlichen Raum eingesetzt werden könnten, wo es sonst schwer ist, die Leute zu erreichen. Also, wie gesagt, die Bundeswehr plant mit einer Ausweitung und ist gerade bei allen zentralen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung mit von der Partie. Und es gilt da weiter wachsam zu sein, welche Grenzen da weiter ausgetestet werden, wo die Bundeswehr da eingesetzt wird, was vorübergehend sich da an Rechten und Maßnahmen eingeräumt wird. Und da gilt es auch immer darum, dass es um eine Reaktion der Bevölkerung geht. Also wenn die Bundeswehr da über Grenzen drüber geht, wenn die Bundeswehr da für Aktivitäten angefragt wird, die über diese Grenzen drüber gehen oder sich im harten Graubereich befinden, dass die Bevölkerung darauf reagiert. Im Prinzip, was wir im ersten Panel schon gehört haben, die Bundeswehr nimmt sich da weiter Raum und wenn wir darauf nicht reagieren, führt es zu einer weiteren Normalisierung. Darauf müssen wir achten.